über Marktwirtschaft wissen müssen. Da steht's drauf. Das ist ein wichtiger Unterscheidungspunkt. Die Ökonomie geht normalerweise von Ressourcenknappheit aus. Die Österreicher von etwas anderem. Die sagen nicht, das Problem ist Ressourcenknappheit. Das Problem, was wir bearbeiten und was man eigentlich bearbeiten müsste als Ökonom, ist Koordination. Das Koordinationsproblem. Peter Böttger, erinnert sich, etwas kräftiger, den ich vorne aufgezeigt hatte, Dujon der amerikanischen Schule, österreichischen Schule in den USA, hat sozusagen diese Folie in etwa, die Folie nicht entwickelt, sondern hat die Begriffe geprägt, denn ich habe daraus diese Folie gemacht. Three P's give you the three I's. Die drei P's geben Ihnen die drei I's und umgekehrt. Property, Prices, Profit and Loss gehören zu den Grundbedingungen. Eigentum, Preise, Gewinn und Verluste brauchen Sie, sonst funktioniert Marktwirtschaft nicht. Wenn Sie eins von denen nicht haben, ist sie gestört. Wenn Sie alle drei nicht haben, ist sie gestört. Sie brauchen Eigentum und Eigentumssicherheit, Sie brauchen freie Preisentwicklung und Sie brauchen Gewinn und Verlust. Und Verlust. Sie müssen für Ihr Handeln die Konsequenzen tragen. Sonst funktioniert die Marktwirtschaft nicht. Wenn Sie nur Gewinne machen können und den Rest irgendwie sozialisieren bei der Bevölkerung, dann ist es keine Marktwirtschaft. Das ist Crony Capitalism. Ja? Das ist Kumpanei. Das ist, Nepotismus. Ja? Diese drei Ps geben Ihnen die drei Is. Incentives, Information, Innovation. Anreize, Informationen und Innovationen. Wenn Sie die drei Dinge haben und das funktioniert, kriegen Sie Anreize, etwas zu tun, kriegen Sie Informationen, die über die Koordination, die von Eigentum, die sozusagen durch die Preise als Koordinationssignal unternommen werden, und Innovationen auch. Die Preise sind total wichtig. Sie dürfen nicht mit den Preisen spielen. Die Preise sind nämlich nichts, die sozusagen einen absoluten Wert anzeigen, wir haben das vorhin gehabt, das ist eine individuelle Wertschätzung, das, was Sie bereit sind zu geben und was der Anbieter sagt, was er gerne dafür haben möchte, sondern Preise sind ein Informationsanzeiger, ein Vermittler. Die zeigen Knappheit an. Die wird hierüber sozusagen als Koordinationswerkzeug wird das übermittelt. Stellen Sie sich vor, Sozialismus. Sie wollen etwas bauen. Eine Autobahn, ein Stahlwerk oder ein Traktorenwerk. Wie können Sie feststellen, was das Wichtigste ist? Im Sozialismus geht es nicht. Sie haben kein Eigentum, Sie haben keine funktionierenden Preise und Sie haben auch keinen Gewinn- und Verlustmechanismus, weil Sie eine sozialistische Wirtschaft haben. Wenn es nicht funktioniert, wird Geld nachgeschossen oder wird irgendwas zugemacht oder Leute arbeiten einfach weiter. Sie können also nicht feststellen, was kostet eigentlich der Autobahnbau. Natürlich haben Sie dann irgendwas, aber Sie haben nicht eine wirkliche Knappheit der Ressourcen in Preisen ausgedrückt, haben Sie nicht. Sie können auch das Traktorenwerk nicht bewerten. Sie können also die Knappheiten untereinander nicht vergleichen. Das heißt, Sie können auch nicht koordinieren, was eigentlich wichtig ist, was weniger wichtig ist. Das ist der Grund, warum die DDR-Wirtschaft kollabiert ist und warum die Sowjetunion kollabiert ist. Die waren nicht in der Lage, vernünftige Preise abzubilden. Sie waren nicht in der Lage, über diese Preise die Knappheitsrelationen festzustellen. Und vor allen Dingen waren sie nicht in der Lage, die Ressourcen, die sie hatten, vernünftig zu koordinieren. Was sie machen konnten, war Panzer bauen, Autos bauen, auf die sie 13 Jahre lang warten müssen, dicke Stahlwerke hinsetzen. Aber es ist unmöglich. Das liegt nicht irgendwie, weil die Menschen dazu dumm gewesen sind, sondern weil sie nicht die Koordinationswerkzeuge gehabt haben, die eine Marktwirtschaft bietet. Und wenn sie das nicht haben, dann kriegen sie nicht die Anreize, etwas zu tun. Wenn sie kein Eigentum haben, das, was sie erwirtschaften, nicht behalten können, dann ist Anreiz da, irgendetwas Neues zu tun. Wenn sie Staatsbediensteter sind und sowieso ihren monatlichen, etwas niedrigeren Check vielleicht bekommen, dann war es das. Sie haben aber gar nicht die Informationen, Sie wissen gar nicht, was die Bevölkerung haben möchte. Sie wissen gar nicht, wenn Sie das vielleicht noch herausbekommen haben, wo eigentlich eine günstige Gelegenheit ist, unternehmerisch tätig zu werden. Das wissen Sie nicht. Es gibt ja keinen Knappheitsanzeiger. Sie wissen auch gar nicht, was Ihre Idee wert ist. Sie wissen nicht, was Sie an Ressourcen einsetzen müssen, was Sie aufbringen müssen. Und dann bleiben die Innovationen aus. Und aus diesen drei Ps geben Ihnen die drei Is, können Sie dann auch die österreichische Konjunkturtheorie und die Geldfragen mit ableiten. Dazu kommen wir in Ansätzen nur später. Ich lasse es als auf dieser Folie einfach mal. Nächste Sache. Mises und Hayek haben lange Zeit gedacht, sie wären einfach Klassiker oder Neoklassiker und sie würden sich in Übereinstimmung mit den herrschenden Ideen der Volkswirtschaftslehre befinden. Weil Karl Menger gesagt hat, ich habe so tolle Ideen entwickelt, die sind inzwischen verankert in der Volkswirtschaftslehre und die Leute glauben alle das, was ich an Innovationen angestoßen habe. Das war aber nicht der Fall. Und Mises und Hayek haben in den 30er Jahren erst festgestellt, dass die vorherrschende Sicht der Dinge gar nicht kompatibel war mit den Österreichern. Und insbesondere in der Zeit zwischen zwei wichtigen Aufsätzen, in dieser 10-jährigen Achsenzeit, haben sich wichtige Unterschiede zwischen der österreichischen Schule und der Neoklassik herauskristallisiert. Die Österreicher mussten erst selber feststellen, dass sie mit ihren ganzen Argumentationen immer deshalb vor die Wand liefen, weil die anderen zwar zum Teil eine ähnliche Sprache gesprochen haben, aber was ganz anderes meinten, was ganz anderes verstanden haben, ganz anderes Glaubensgebäude hatten. Dazu gehören eben Dinge, die ich angesprochen habe. Dieses unterschiedliche Menschenbild. Andere Vorstellung von Wettbewerb. Bei den Österreichern ist es ein Entdeckungsverfahren. Das ist ganz unsicher. In der Neoklassik und heute noch ist es ein Gleichgewicht. Das ist auch die Idee. Es soll vollkommener Wettbewerb herrschen. Die Österreicher würden zum Beispiel sagen, wenn sie ein Monopol haben, was sich herausgebildet hat, nicht durch den Staat geschützt, dann ist es okay. Es zeigt, wie leistungsfähig der Unternehmer ist, was für ein tolles Produkt er hat. Das brauchen sie nicht zerschlagen. Wenn das nicht gut genug ist, geht das wieder ein. Oder aber sie finden einen Herausforderer, der ein besseres Produkt anbietet. Können wir im Detail noch weiter diskutieren, aber das ist sozusagen die Grundvorstellung. Während hier die Neoklassik Mainstream sagt, wir brauchen fast atomistischen Markt oder wir brauchen also zumindest eine starke Wettbewerbssituation, in der wir ein gleiches Spielfeld für alle haben und jeder sozusagen mitwirken kann. Markt, dynamisch, statisch. Unternehmer ist hier Entrepreneur oder jemand, der Wissen nutzt. Das sind die beiden Dinge, die Mises und Hayek ergänzend herausgearbeitet haben. Deshalb liest man Mises auch am besten mit der Hayek-Brille und Hayeks Werke mit der Mises-Brille. Ja, die beiden gehören zusammen. Manchmal werden sie gegeneinander ausgespielt, wird es falsch. Hier, Black Box oder irgendwie halt U, irgendwie ein Unternehmer. Ja. Koordinationsproblem und Knappheit hatte ich angesprochen. Informationen strukturell unsicher, wandelbar, veränderlich. Gegeben sind sie bei den Neoklassikern, beim Mainstream. Es kommt auf Expertise an. Sie müssen nur das Richtige wissen. Es ist ein Problem, wenn zwei Leute unterschiedlich wissen. Informationsasymmetrie. Wir müssen denen helfen, die weniger wissen. Das ist ganz normal. Niemand von uns weiß genauso viel wie der andere. Die Frage ist nur, ob jemand unfaire Mittel nutzt, um sich abzuschotten gegen andere, ob er Barrieren aufgebaut hat, sodass einem jemand anders nicht auf den Markt kommt. Dann würden auch die Österreicher sagen, wenn einer sich da sozusagen abschottet und Betonwände da drumherum baut und alle gefangen nimmt, das geht nicht. Was ich damit sagen wollte, ist nur, die Österreicher haben in dieser Zeit, insbesondere von 1937 bis 1948, herausgefunden, dass sie Österreicher sind. Und dass sie sich sehr unterscheiden von dem Mainstream. Das hatten sie nicht gedacht. Die österreichische Schule ist aber weitaus mehr als nur eine Volkswirtschaftslehre. Sie hat allerdings da sehr große Stärken, die auch heute sehr wirksam sind. Es gibt eine Konjunktur-, Kapital- und Geldtheorie. Das ist der Teil, den werde ich gleich ansprechen, der die aktuelle Finanz- und Euro-Krise erklärt. Da werde ich noch ein paar Sachen zu sagen, wenn Sie mögen. Sie haben eine Theorie des Interventionismus, die Sie dem Marktprozess gegenüberstellen. Sie haben eine Bürokratietheorie in Ansätzen entwickelt. Das Thema der Verfassung der Freiheit, wie gestalte ich die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein politisches Gemeinwesen. Mit der Frage Kosmos oder Taxis, also das ist eine Hayek-Unterscheidung. Kosmos meint die emergent entstehende Ordnung. Taxis ist die Schlachtreihe, die gesetzt und organisiert ist, also Ordnung versus Organisation. Es gibt eine Ethik, eine österreichische Ethik gewissermaßen, die Henry Hazlitt entwickelt hat. Da geht es darum, dass wir anderen Menschen nicht unsere Moral vorschreiben, was nicht heißt, dass wir nicht gleich die Moralvorstellung haben und die teilen können, sondern es geht darum, dass wenn wir die Idee folgen, was kann eine gemeinsame Moral sein? Nicht, dass sie gleiche Werte teilen, dass sie christlich sind oder vielleicht jüdischen Glaubens, dass sie bestimmte Vorstellungen haben, was gut oder schlecht ist, mit Kindern leben, ohne Kinder leben. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, was kann sozusagen für alle gültig sein? Was ist zustimmungsfähig? Das ist die Kooperation. Da machen sie keine Moralvorstellungen, sondern sie wollen ihr Leben verbessern und dazu brauchen sie die Hilfe anderer Menschen. Und mit denen zu kooperieren, ist sozusagen der Kerngehalt dieser Ethik der Freiheit, die ich an dieser Stelle wirklich nur so antippen kann, die Henry Hazlitt in einem größeren Buch sehr interessant geschildert hat und die in meinem Revier auch vorkommt. Erkenntnistheorie haben sie auch, eine Philosophie der Geschichte, dazu kommen wir noch ganz kurz. Ich schneide nur ein paar Sachen von denen an.
Der dürfte jetzt kalt sein. Hm? Soll ich einen neuen Tee bestellen?
Ich trinke ihn am liebsten kalt.
Oh.
Ach so.
Ja, klar, natürlich. Gut.
ABCT. Sie hatten schon 3IP und 3P. Merken die Österreicher, kann man mit einem Alphabet bedienen, ja. ABCT steht für Austrian Business Cycle Theory, österreichische Konjunkturtheorie. Die Idee ist, dass Staatsgeld und der Staat, weil Staatsgeld Krisen verursacht. Es gibt durch das staatlich zentralisierte Geld, das nicht hinterlegt ist, einen künstlichen Boom und einen Bust. Monetär durch das Geld bedingte Konjunkturzyklen. Das heißt nicht, es gibt eine Konjunktur, weil die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten ganz hoch ist und das Angebot ist vielleicht ganz knapp, weil sie schlechte Ernten hatten, dann müssen sie kompensieren, dann steigen irgendwie die Preise. Danach gibt es irgendwie ein Überangebot und damit geht es den Bauern mal besser oder schlechter. Es geht darum, dass das Geld einen separaten eigenen Einflussfaktor darstellt, weil zu viel Geld da ist. Kommen wir gleich noch drauf. Dadurch entstehen Konjunkturzyklen, wo sie einen künstlichen Boom haben und nachher das Ganze in sich zusammenfallen muss, bereinigt werden muss, wieder auf die richtigen Verhältnisse zurückgeführt werden muss. Ein Scheinaufschwung und eine Bereinigungskrise. Den Aufschwung finden alle toll. Bei der Bereinigungskrise sagen alle, oh, ist das grauenhaft, die Marktwirtschaft funktioniert nicht. Das künstlich geht nur damit der Bereinigungskrise. Wenn sie das nicht haben, kriegen sie irgendwann Hyperinflation und alles ist zerfasert. Schauen wir es uns mal im Einzelnen ab. Ich versuche es überschaubar zu machen, vielleicht müssen wir es nachher nochmal besprechen. Die Österreicher gehen im ersten Schritt davon an, dass jeder von uns eine Zeitpräferenz hat und die beeinflusst den Konsum. Zeitpräferenz heißt, ihnen ist es wichtig, ein Gut jetzt zu konsumieren, wie zum Beispiel Sie Ihre Schokolade, oder darauf zu warten und zu sagen, ich esse die erst morgen. Ich würde auch die Schokolade gleich essen. Sie hätten also eine hohe Zeitpräferenz. Sie wollen sozusagen sofort das Ganze konsumieren. Es gibt aber andere Leute, die sagen, oh, Schokolade lasse ich ein bisschen liegen. Zu lange liegen lassen können wir sie nicht, dann verdirbt sie. Wenn Sie andere Güter haben, wie beispielsweise Gold oder auch Geld, sind Sie vielleicht bereit, darauf zu verzichten, das gleich auszugeben. Sie sagen sich, nee, ich will was fürs Alter haben und ich will mein Geld mehren, also lege ich Geld zurück. Andere Menschen sagen, nein, ich will jetzt konsumieren. Es hängt von Ihren persönlichen Präferenzen ab. Es hängt davon ab, in welchem Lebensabschnitt Sie leben. Ja? Diese Zeitpräferenzen sind ganz unterschiedlich bei uns allen. Bei manchen sind sie ähnlich, bei manchen sind sie weit auseinander. Und es gibt eine Neigung dafür, in der Gegenwart viel zu konsumieren und weniger zu sparen als grundsätzliche Sache. Ja? Die meisten Menschen wollen und brauchen natürlich auch bei den Grunddingen des alltäglichen Bedarfs, Nahrung, Wohnung, Kleidung, heute gehört auch Urlaub dazu, wollen sie natürlich viel konsumieren und nicht so viel sparen. Aber es gibt auch Menschen, die nicht nur viel Geld übrig haben, sondern die sagen, nee, ich will besonders in die Ausbildung meiner Kinder investieren, deshalb halte ich mich stärker zurück oder ich will mir was Größeres anschaffen. Und deshalb unterscheidet sich deren Einstellung. Das Interessante ist jetzt, dass diese Einstellungen dazu führen, dass sich ein Zins ergibt. Und dieser Zins wird nirgendwo festgelegt, sondern der entsteht aus diesen unterschiedlichen Präferenzen. Denn wer lange warten kann, hat Geld über und stellt es jemand anderem zur Verfügung, der damit arbeitet. Beispielsweise ein Unternehmer. Sie bringen das Geld zur Bank, die vergibt den Kredit an den Handwerker, der davon sich ein neues Auto kauft, mit dem er zu Ihnen und zu den Nachbarn fahren kann, eine neue Maschine kauft, vielleicht auch seinen Handwerksbetrieb erweitert. Und irgendwann kriegen sie ihr Geld zurück und kriegen dafür dann Zinsen, weil sie es ihnen geliehen haben. Das Interessante ist aber jetzt nicht der Zins, den sie dafür kriegen, sondern das Verhältnis von dem Geld, dass viele Menschen bereit sind, auf die längere Bank zu schieben und ganz, ganz viele Menschen eigentlich jetzt haben wollen. Und dieses sozusagen, die einen brauchen Geld und die anderen haben Geld, dieses Verhältnis in einer gesamten Volkswirtschaft ergibt sozusagen den natürlichen Zins. Und der ist einfach da, den legt niemand fest. Der variiert aber. Es gibt Zeiten, in denen die Menschen insgesamt mehr konsumieren wollen und es gibt Zeiten, in denen die Menschen mehr sparen wollen. Wenn es sehr unsicher ist und sie sagen, oh, wie wird das Ganze alles hier, es wird irgendwie schlecht mit dem Finanzsystem, ich bin jetzt nicht bereit, was auszugeben, ich spare lieber und lege es an die Seite, dann könnte das eine Reaktion sein, die ganz natürlich ist. Sie überlegen sich allerdings heute natürlich dann, ja, was mache ich mit dem Geld und wohin? Sie könnten jetzt auch die Entscheidung treffen und sagen, oh, alles schwierig, ich gebe es lieber aus und investiere in meine Umgebung. Das ist aber Ihnen selbst überlassen. Wie auch immer, das Verhältnis von Konsum und Sparen in Ihnen selbst, koordiniert mit allen anderen, ergibt sozusagen den Zins. Und das Spannende ist nun, ganz einfach ökonomisch, dass wir eine sozusagen Überschneidung haben von Zinsen und Investitionen. Wenn die Zinsen sinken, Und das als Marktsignal, erinnern sich an die Folie mit den Preisen, wenn das angezeigt wird, als Marktsignal, die Zinsen sinken, ist das das Signal dafür, dass viel Geld zur Verfügung gestellt wird als Kredit und Sie investieren können, ausbauen können. Sie auch Zeit haben, Geld zu verwenden, um größere Projekte abzuschließen. Das heißt, mit sinkenden Zinsen gibt es steigende Investitionen, wenn das auf dem Markt funktioniert. Wenn der Zins allerdings ansteigt, dann signalisiert das, oh, die Leute sind weniger bereit, Geld zur Verfügung zu stellen. Ich muss schauen, ob sich das wirklich lohnt, dass ich meine Investitionen vornehme, denn das sieht mir eher enger aus. Das bildet sich normalerweise als Preis auf den Finanzmärkten ab, wenn Sie eine freie Marktwirtschaft haben und dieser Zins funktionieren kann. Wenn Sie einen zentral festgesetzten Zins haben, haben Sie ein Problem. Sie haben nämlich dann die Marktzinsen in blau, diesen natürlichen Zins, und einen Zentralbankzins, der irgendwie vielleicht anders verläuft. Wenn der zufällig deckungsgleich oder nah dran ist, kriegen Sie keine großen Verzerrungen. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben wenig Bereitschaft, Geld zur Verfügung zu stellen, aber einen Zentralbankzins, der ganz niedrig ist und Ihnen sagt, Leute, es gibt ganz viel Geld, investiert, investiert, investiert. Dann investieren die Leute, kaufen sich Häuser, Leute kaufen sich Häuser, die gar nicht genug Geld haben, weil sie gar kein Einkommen haben, das dafür geeignet ist, ihnen das Geld zur Verfügung zu stellen für den Kredit. Sie haben vielleicht überhaupt gar kein Eigenkapital, was sie einbringen können, aber es gibt Stützungsmaßnahmen, die es jedem ermöglichen, so ein Haus zu kaufen. Und irgendwann ist aber das Spiel vorbei. Dann sind die Leute nicht mehr bereit und die Zentralbank ist nicht mehr in der Lage, weil sie sonst die Währung ruiniert, diesen Zins so niedrig zu lassen. Und dann steigt der Zins auf einmal an. Und dann müssen all diejenigen, die an der Grenze ihrer Verträglichkeit kalkuliert haben und darüber hinausgegangen sind, auf einmal Zinsen zahlen, die sie nicht mehr zahlen können. Und die haben dann Häuser gehabt, weil sie sie nicht mehr weiter bezahlen können und ihnen wurde etwas vorgegaukelt, was gar nicht funktioniert, weil es nicht der Realität entspricht. Genau das ist in diesen verkürzten, einfachen Worten in der Finanzkrise passiert. Nach der Dotcom, oder sagen wir mal ja, nach der Dotcom-Blase, die bereits mit billigem Geld aufgebläht worden ist, als sie geplatzt ist, die Technologie, der Technologie-Hype um 2000, Manfred Krug, Telekom-Aktie, ja, die Volksaktie, der sozusagen die bessere Rentenpapiere für jedermann, wofür er sich ja nachher entschuldigt hat. Und es nicht besser wüsste, weil er die österreichische Schule nicht verfolgt hat. Also nach diesem Platzen der Hightech-Blase haben die Banken, insbesondere also die Zentralbanken, insbesondere in den USA, mit niedrigen Zinsen reagiert. Sie wollten nicht, dass es zu einer Bereinigungsrezession kommt. Ja? Jetzt gehen wir nochmal zurück, Bereinigungsrezession. Ja? Sie wollten nicht, dass es zu einer Bereinigungskrise kommt. Sie wollten, dass die Volkswirtschaft wächst. Sie wollten, dass ein gutes ökonomisches Klima da ist. Sie wollten nicht, dass Leute ihr Haus verlieren. Deshalb haben sie die Zinsen runtergelassen und haben sozusagen einen künstlichen Schwung der Volkswirtschaft gegeben, der insbesondere da sich darin äußerte, dass es keine scharfe Rezession gegeben hat, sondern dass nur so ein bisschen dahingeschrottert ist. Aber das Wachstum sprang auch nicht so richtig an. Sie mussten aber dann, als sie die Zinsen so niedrig gehabt haben, irgendwann die Zinsen wieder erhöhen, weil sie festgestellt haben, oh, wir kriegen starke inflationäre Tendenzen und die Währung schwächelt. Also mussten sie die Zinsen erhöhen. Das haben sie in Trippelschritten getan, innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und das hat zum Platzen der Immobilienblase geführt. Das hat zum Platzen dieser Subprime-Produkte geführt, die durch diese Politik des niedrigen Zinses und des billigen Geldes überhaupt erst ermöglicht worden ist. Das heißt, sie haben es hier mit einer hausgemachten, das können wir nachher diskutieren, mit einer hausgemachten Staatskrise zu tun, die durch falsches Anreizsetzen über die Zentralbanken erstmal einen Scheinboom aufgeblasen hat und hinterher die Bereinigung verhindert hat und als es dann gar nicht mehr anders ging, ist sozusagen dann die totale Krise ausgebrochen mit einer Auswirkung, die eben das ganze Finanzsystem für einen Moment in Frage gestellt hat. Das können Sie in einem tollen Video sich angucken, auf Englisch, Fear the Boom and Bust. Ein Österreicher, der sich auf Interviews verlegt hat und ganz klasse Interviews zu allen möglichen Themen durchführt, inzwischen seinen Professorenjob an den Nagel gehängt hat und für die Hoover Institution es macht, Russ Roberts, hat zusammen mit John DiPopola, einem Videomacher, dieses Video kreiert. Da sind die Lehren von, das soll Hayek sein, das soll Keynes sein, zusammen drin aufgeführt und das heißt eben Fear the Boom and Bust, weil Keynes dann eben argumentiert, ja, wir brauchen sozusagen einen Schub für die Wirtschaft, Das sehen Sie dann im sehen Sie auch, die machen dann abends richtig coole Party mit Mädels und Champagner und so. Und Hayek sagt immer, oh, das wird alles nicht gut gehen. Und am nächsten Morgen sehen Sie dann Bild, wie Keynes dann den Hangover hat und über der Toilette hängt und es ihm ganz schlecht geht, weil jetzt eben die Bereinigungskrise nach der künstlichen übersteigerten Party gelaufen ist. Gibt es auch ein zweites Video dazu, ist vor langer Zeit bereits über 1 Million Mal angeklickt worden. Ist also etwas, was sehr gut angekommen ist. Das war das Thema in aller Kürze mit dem Geld. Dann gibt es ein Problem mit dem Interventionismus. Österreicher sind Kritiker des Interventionismus, weil sie sagen, die Experten wissen gar nicht, was sie tun und vor allen Dingen wissen sie gar nicht, was das alles für Folgen hat. Und wir wissen das vielfach alle selber nicht, was das alles für Folgen hat. Sie haben eine bestimmte Idee, dass sie eingreifen wollen. Sie wollen was Gutes tun, das Ergebnis ist Schlechtes. Ich habe das vor dem Hintergrund der Finanzkrise, habe ich diese Dinge, die ich erzählt habe über Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft und dann die Finanzkrise in diesem Buch zusammengeführt. Und da geht es eben darum, dass mit dem Geld anderer Leute gespielt wird, nämlich diesem billigen Zentralbankgeld. Dass es einen organisierten Kapitalismus gibt, bei dem Großbanken aus der Haftung rausgenommen sind, weil sie too big to fail sind und die Zentralbanken dann einspringen müssen. Auch als Länder of last resort, also als letzter Kapitalgeber, weil es ja unmöglich ist, dass so Riesenbanken, die im Übrigen erst so riesig geworden sind, vielfach, weil sie von Anfang an vom Staat begünstigt worden sind, daraus sind ja Zentralbanken geworden, aus den begünstigten großen Banken, weil man die retten muss. Und was man auch nicht weiß, es wird ja immer gesagt, man soll die Märkte regulieren, und weil sie sozusagen dann besser funktionieren. Das Gegenteil ist regelmäßig der Fall. Sie lösen große Unsicherheit aus und auch hohe Volatilität. Als zum Beispiel verboten wurde, Stop-Loss-Orders zu tätigen, also sozusagen, man nennt das, zu spekulieren auf Entwicklungen auf Märkten, insbesondere auf Negativentwicklungen, hat dieses Verbot dazu geführt, dass die Ausschläge auf den Aktienmärkten viel stärker gewesen sind. Das ist sozusagen einfach nur mal gestreift, etwas kürzer das Thema. Das können Sie auch bei der Euro-Krise, insbesondere bei Philipp Bargus und in kürzerer Form bei mir nachlesen. Ich habe da so drei Themen, die ich da sozusagen auch in einem Vortrag, der auch herunterladbar ist beim Liberalen Institut. Diese Finanzkrise besteht so aus drei Komponenten. Das ist einmal diese Geldsystemkrise. In der Euro-Welt ist es so, sie haben eine Zentralbank, einen Zinssatz und eigentlich eine Fiskal- und Geldpolitik, die für ganz viele Staaten gilt, die früher alle eine eigene Währung hatten, einen eigenen Zinssatz, eine eigene Wirtschaftsweise. Und wenn sie das alles zentralisieren, dann müssten die alle gleich ticken. Aber die ticken nicht gleich. Und die Italiener und die Griechen haben eben eine andere Art und Weise gehabt zu wirtschaften. Und insbesondere die Italiener haben ja unter hoher Inflation gelitten. Aber was haben sie gemacht? Sie haben sich Immobilien angeschafft. Sie haben einen riesigen Immobilienbestand in Italien. Das ist die normale Absicherung. Das ist sozusagen zum Wesenszug der italienischen Volkswirtschaft geworden. Das haben sie in Deutschland nicht. Brauchten sie auch nicht. Deshalb gibt es bei uns unter anderem deshalb nicht so viel Eigentum in Immobilien. Schuldenkrise. Das ist das Thema, dass sie aufgrund dieses staatlichen Geldsystems viel mehr Ausgaben tätigen können, als das möglich wäre, wenn sie sich das Geld von Banken leihen müssten und die das zurückfordern. Sie haben einen viel größeren Handlungsspielraum, das merken Sie jetzt. Ne? Schäuble muss viel weniger Zinsen zahlen, zweistellige Milliardenbeträge niedriger, weil er 20 Milliarden insgesamt, weil er eben niedrige Zinsen hat, die es ihm ermöglichen, einen Haushalt zu führen, der sonst mit marktangemessenen Zinsen gar nicht möglich wäre. Außerdem kommt es zu einer großen Umverteilung. Ist auch so eine Sache, wer profitiert insbesondere davon? Die Geldinstitute, Bankhäuser, Finanzbranche insgesamt, früher auch Versicherungen, die das Geld zuerst bekommen und damit wirtschaften können, die das große Rad an internationalen Finanzmärkten drehen können. Und dann steigen normalerweise die Preise, und bis es bei Ihnen ist, sind sozusagen dann die Preise schon gestiegen und Sie können damit gar nichts mehr machen, außer die hohen Preise hinnehmen. Inzwischen trifft es aber auch die Banken und Versicherer, weil die Zinsen so niedrig sind, dass deren Geschäftsmodelle platzen, ja, oder nicht mehr funktionieren. Und Regulierung ist dieses Thema, kann ich jetzt einfach nur das erwähnen, schlechtes Tun in guter Absicht. Sie führen Menschen dazu, Dinge, Risiken einzugehen, die sie sonst nicht eingehen würden, wenn sie voll haften müssten. Das überspringen wir mal. Genau. Roland Bader soll nicht unerwähnt bleiben. Ich hatte ihn vorhin erwähnt. Das ist derjenige, der die österreichische Schule und die liberalen Ideen in den 90er Jahren vor allen Dingen und Anfang 2000 hochgehalten hat. Sein letztes Buch ist das, nicht sehr umfangreich, aus einer Schrift für die Von-Tobel-Stiftung in der Schweiz hervorgegangen. Das konnte er noch überarbeiten, diesen Aufsatz, und eben daraus dieses Buch machen. Er hat, kennen Sie die Geschichte mit J.B. Kay, dem Kerner, und Oliver Kahn? So eine Geschichte, die so unter jungen Leuten gerne erzählt wird. Das war, als die Finanzkrise gerade ausgebrochen war, hat der Kerner den Oliver Kahn im Studio gehabt und hat ihm gesagt, wie sieht das denn eigentlich aus mit Ihnen? Finanzkrise ist ja ein Riesendrama und so. Sie haben bestimmt auch viel Geld verloren. Was machen Sie denn eigentlich? Und dann sagte er, du hast gar kein Geld verloren. Dann guckte ihn der Kerner an und sagte, wie Sie haben kein Geld verloren? Ja, ich habe ein paar Monate vorher habe ich alles verkauft, was ich an Aktien hatte. Dann sagte er, wieso das denn? Ich habe da so ein Buch gelesen, Geld, Gold, Gottspieler von einem Roland Bader. Und der hat gesagt, es kommt eine Finanzkrise. Das wäre aus österreichischer Sicht irgendwie so notwendig. Und er so, oh, okay, naja, solche Ideen wollen wir hier so nach Motto nicht ausbreiten. Das war ein bisschen anders, aber ist dann weg und war total erstaunt. Ja. Also, Titan Khan hat von Österreicher profitiert. Ja, das Problem bei den Zentralbanken ist, dass sie eben Zinsen festsetzen, die eigentlich Marktsignale sind, dass sie im Grunde genommen Inflationsbehörden sind. Wenn Sie sich vorstellen, Preisstabilität soll 2% Verschlechterung der Währung pro Jahr sein, dann haben Sie in 30 Jahren irgendwie eine Halbierung des Wertes der Währung. Das ist eine Inflationsbehörde. Das ist eine Behörde, die tätig ist und kontinuierlich das Geld entwertet und Ihnen sagt, 2% sind toll. Und 0% sind problematisch, weil wir dann Deflation bekommen. Deflation brauchen Sie nur Angst haben, wenn der Staat die macht. Wenn die sich auf Märkten ergibt, dann sind Sie froh, weil Sie billigere Produkte kaufen können. Ja? Weil die Autos preiswerter werden, weil die Waschmaschine preiswerter wird und so weiter. Zentralen Wissensmangel hatte ich angesprochen. Da gibt es ein paar Technokraten, die haben eine bestimmte volkswirtschaftliche Idee, eine geldpolitische Idee, und die setzen sie um und verfolgen die. Und meinen eben, dass Niedrigzinsen jetzt das Richtige sind, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das machen sie in Japan seit einem Vierteljahrhundert. Und irgendwie führt das Kurbeln ins Leere. Ist auch kein Wunder. Die Wirtschaft ist ja kein Motor oder keine Maschine, sondern ein Netzwerk. Und haben Sie schon mal probiert, ein Netzwerk anzukurbeln? Das dürfte relativ schwierig sein. Zentralbanken verursachen den Boom und Bust. Das ist nicht das erste Mal der Fall gewesen. Gunter Schnabel, Professor in Leipzig, hat auch Mitglied der Heike-Gesellschaft, der leitet zusammen mit mir den Wissenschaftskreis. Der hat diese wandernden Kapitalmarktblasen untersucht, verschiedenen Aufsätzen und Publikationen, hat aufgezeigt, wie die sozusagen in die Welt gewandert sind, dieses billige Geld. Russland-Krise, asiatische Krise, andersrum, dann Dotcom-Krise, dass dieses billige Geld um die Welt vagabundiert und immer dort, wo es sich ansammelt, dort kommt es zu Krisen. Und das haben sie gesehen, als die Rohstoffpreise durch die Decke gegangen sind, die Aktienmärkte geboomt sind und das keine solide Grundlage gehabt hat, sondern das Geld in die Anlagemöglichkeiten geflossen ist, wo sie große Renditen bekommen. Da geht das Geld dann immer hin. Und da kriegen sie dann diese Preisverzerrung. Ja. Aber es gibt eben Alternativen zu Zentralbanken. Machen wir noch eins weiter, bitte. Warum soll es die Alternative geben? Können wir wieder Hayek zu Wort kommen lassen, der 2 Jahre nach seinem Nobelpreis ein wichtiges Buch dazu geschrieben hat und im Jahr des Nobelpreises einen wegweisenden Aufsatz. Der Vorschlag der Regierung, das Geldmonopol und die Macht zu entziehen, Geld zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, mit dem alle vorhandenen Schulden zu tilgen sind, erfolgte hier in erster Linie, weil Regierungen diese Macht im Laufe der Geschichte ständig und unvermeidlich grob missbraucht und dadurch den automatisch arbeitenden marktwirtschaftlichen Steuerungsmechanismus, nämlich das Preissystem, schwerwiegend gestört haben. Also, nicht einfach eine Idee out of the box, sondern der Staat ist so schlecht mit dem Geld umgegangen und hat so viele Krisen hervorgerufen, unter anderem auch die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, und hat so viel Elend damit angerichtet. Der Staat kann so schlecht mit Geld selber umgehen, dass wir ihm dieses Monopol, was er sich angemaßt hat, entziehen sollten. Weil dann die Welt eine bessere wird, weil wir diese ganzen Krisen da nicht haben. Jetzt zurück. Das ist kein Hirngespinst. Da gibt es ganz viele ausgearbeitete Ideen dazu. Da gibt es auch weiter Forschungsbedarf. Von Hayek kommt dieses Stichwort Entnationalisierung des Geldes. Das heißt, das soll von der Nation, von dem Staat entkoppelt werden. Henry Hazlitt hat gesagt, das wäre das Beste, aber das kriegen wir nicht hin. Die beste Bremse ist immer noch ein Goldstandard. Und wir müssen zum Goldstandard zurück. Und er hat so einen 7-Punkte-Plan vorgelegt, ganz kurz und übersichtlich, wie man zum Goldstandard zurückkehren könnte. Das war Ende der 40er Jahre. Von Rothbard gibt es so Übergänge zum freien Marktgeld, es gibt weitere Vorschläge. Inzwischen machen ja Währungen Konkurrenz wie Bitcoin und andere Kryptowährungen. Das Thema wird weiter an Bedeutung gewinnen und wird auch eine Möglichkeit sein, beispielsweise wenn es Negativzinsen kommt, in andere Währungen zu gehen. Ja. Also, das Thema kann ich jetzt hier nicht weiter ausführen, das wäre sozusagen an sich schon abendfüllend. Ich wollte es nur ansprechen.